Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf, hier in der schönen Schweiz. Ist trotzdem schön, auch wenn mal nicht die Sonne scheint. Ja, und das ist auch ein gutes Zeichen. Und wie der Lothar schon gesagt hat, ist ja prima, wenn wir dann auch nicht so Hitze haben, sondern abgekühlt und nüchtern, ne, uns diese Sachen, die ich jetzt euch vorzutragen habe, anhören können. Ja, es geht heute Morgen um das Thema der Schuld. Ich habe es den Vortrag ja betitelt mit Wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Wer in der Schuld ist, ist nicht frei. Das ist nichts Neues, aber es macht Sinn, dass man sich über diese Aussage doch mal Gedanken macht. Und zwar nicht nur, was unseren biblischen Glauben betrifft, was das Wort Gottes betrifft, sondern auch, was die Welt als solches betrifft. Denn ich habe ja als Untertitel hier auch gewählt, die Versklavung des menschlichen Geistes und wie wir widerstehen. Das heißt, wir werden uns dann auch im Laufe des Vortrages anschauen, was die Bibel dazu zu sagen hat und wie wir ja einer, Versklavung des Geistes, der da über dieses Thema erfolgt, über die Schuldzuweisungen erfolgt, wie wir da auch widerstehen können. Ich habe es folgendermaßen gegliedert. Wir wollen uns einmal ansehen und anhören den allgemeinen Begriff, also eine allgemeine Begriffserklärung, was Schuld ist und welches Grundprinzip oder welches Urprinzip da zugrunde liegt. Dann wollen wir uns beschäftigen mit den Bedrängnissen, die daraus resultieren in der Gegenwart. Und wir werden dann zum Ende auch nochmal gemeinsam mehrere Bibelverse auch betrachten und zu sehen, was das Wort Gottes denn zu dieser Problematik sagt und wie es uns hilft und wie es uns stärkt, auch mit solchen Dingen umzugehen. Ja, Schuld. Was ist Schuld? Definiert ist es als einen Verstoß, ja, gegen eine gesetzte Norm. Es gibt also Normen, und wenn ich gegen diese Normen verstoße, dann habe ich eine Schuld begangen. Das heißt, ich bin schuldig geworden gemäß dieser Norm, weil ich verantwortlich war, ja, für diese Übertretung. Diese Normen, die begegnen uns in verschiedenen Kategorien und in verschiedenen Bereichen. Wir werden uns die Hauptbereiche auch jetzt im Einzelnen nachher gleich anschauen. Das sind einmal sind es moralisch-ethische Normen, ja, was jetzt Schuld betrifft. Dann sind es wirtschaftliche Normen, vertragliche Normen, und es sind gesetzliche Normen. Gesetzliche Normen, ganz einfach, ja, jede Verkehrsregelung da draußen ist ein Gesetz. Ja, wenn ich hier nur 30 fahren darf und ich fahre 50, dann habe ich die Norm, das Gesetz übertreten und bin dann gesetzmäßig schuldig geworden. Ja. Nur mal so ganz allgemein gesprochen, was jetzt Schuld im Grunde bedeutet. Wir wollen uns aber jetzt als erstes mal ansehen, das Urprinzip der Schuld. Ja? Also wo kommt es her, welches Urprinzip liegt dieser Schuld hier zugrunde? Und dann können wir feststellen, dass Schuld generell resultiert aus einem Bindungsverhältnis. Das heißt, es besteht ein Bindungsverhältnis, das kann einseitig oder auch zweiseitig sein. Und aus diesem Bindungsverhältnis heraus resultiert eine Schuld. Das heißt, wer in der Schuld ist, ist nicht frei, habe ich hier betitelt. Das bedeutet aber auch, dass also eine Verschuldung, ja, oder eine Übertretung einer Norm direkt auch etwas mit dem Freiheitsbegriff zu tun hat. Denn wenn ich schuldig geworden bin, dann ist auch meine Freiheit in gewisser Weise eingeschränkt. Wir wollen uns das nachher auch anschauen, wie das im Einzelnen aussieht. Ja, aber wir wollen jetzt dieses Urprinzip einfach mal sehen, und da gibt es zwei große Bereiche, wo man an das Thema rangehen können. Einmal die Schuld als etwas Absolutes, als etwas Bestehendes, also nicht als etwas Gemachtes, also nicht als einen Vertrag oder ein Gesetz, den jemand einfach gemacht hat, sondern als ein schon gegebenes Prinzip. Dieses Schuldprinzip, und da spreche ich drauf an, auf unsere Verhältnis zu Gott. Wir als Christen, wir wissen, es gibt einen Gott, und wir wissen auch, dieser Gott, es ist der Schöpfer allen Seins, was von uns selbst und auch von der gesamten Schöpfung, was wir um uns herum sehen. Es ist wichtig, dass das ist diese Beziehung, ja, also praktisch, die wir haben, dass wir diesen Schöpfer als solchen auch anerkennen. Das wird ja oftmals in der Welt auch in Frage gestellt, ja, von vielen, wird es relativiert. Wir wollen das aber nicht tun, sondern wir wollen es anerkennen, dass der Schöpfer und der Schöpfer auch der Schöpfer von uns ist, und dementsprechend ist unsere Stellung zu Gott, wir sind das Geschöpf und er ist der Schöpfer. Aus dieser Beziehung heraus ergeben sich auch gewisse Normen jetzt, Beziehungen zu Dingen, die wir tun können, wo wir schuldig werden können oder eben auch nicht. Wir wollen uns einfach auch da ganz am Anfang mal in das Wort hineinschauen. Und ich habe verschiedene Bibelstellen herausgesucht, wo uns diese Stellung auch nochmal ganz klar wird. Das erste ist 5. Mose, Kapitel 10, Vers 14. Im 5. Mosebuch, da heißt es: Sieh, der Himmel und aller Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist das Herrn deines Gottes. Nächste Stelle finden wir von David, dem König David, der ja viele Psalmen geschrieben hat, unter anderem auch den 24. Psalm. Und dort im 24. Psalm, 1. Vers, heißt es: Dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und alle ihre Bewohner. Also hier haben wir schon auch den Besitzanspruch ganz klar deklariert, den David da kundtut in diesem Vers: Dem Herrn, dem Gott, gehört die Erde und alles, was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner. Also auch da, wir sind als Geschöpfe dieser Erde, als Geschöpfe Gottes, auch das Eigentum Gottes. Wir haben ja gestern schon einen schönen Vers gehört von dem Eigentumsvolk Gottes. Und darauf zielt auch die nächste Bibelstelle ab, Psalm 115. Ich habe jetzt extra auch mal Bibelstellen auch aus dem Alten Testament genommen, dass man sieht, dass die sind von Anfang an, ja, war diese Stellung auch schon klar. Ja. Es geht jetzt nicht nur um das Neue Testament, sondern auch von Anfang an, von der Gründung, war das gegeben. Da heißt es in Psalm 115, Vers 16: Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Also wir sehen auch hier, ja, dass Gott, dem alles gehört, auch gleichzeitig das verbunden hat mit einem Auftrag. Und deswegen kommen wir auch bei jedem Thema, ja, über das ich jetzt schon Vorträge gehalten habe und auch Predigen halte, ist es immer so, und es war auch gestern beim Bruder so, wir kommen immer wieder zum Anfang zurück. Es ist ganz, ganz wichtig, ja, dass es in der Bibel, gleich im ersten Buch Mose, alle diese Grundsätze, die später dann behandelt werden, schon fixiert sind. Und tatsächlich ist es so, dass hier Gott die Menschen geschaffen hat und er hat dem Menschen eine, nahezu grenzenlose Freiheit gegeben. Ich rede jetzt direkt von der Situation nach der Schöpfung. Der Mensch, er war im Paradies, er war gebunden an Gott sozusagen, er war sein Geschöpf und Gott hat ihm die Erde gegeben, damit und den Auftrag, dass er diese Erde bebauen und bewahren soll. Es war eine maximale Freiheit im Grunde innerhalb seiner Stellung. Es war keine hundertprozentige Freiheit, wie man das vielleicht meinen könnte, ja, weil sonst wäre es ja ein anarchischer Zustand gewesen. Aber Gott hat diese Stellung auch dem Menschen ins Herz gelegt. Wir lesen das auch später nochmal im Predigerbuch 3, Vers 11, wo Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Ja? Also diese Gottesbeziehung, die hatten die ersten Menschen schon. Und sie hatten aber auch eine Grenze ihrer Freiheit, denn das hat Gott gesetzt, nämlich eben dieses eine Gebot, was der Mensch beachten sollte. Er hat es nicht getan und ist damit schuldig geworden. Da sind wir dann bei dem Begriff der Schuld. Er hat also, ja, obwohl er im Grunde alles hatte, was er sich wünschen konnte, trotz allem nochmals nach einem weiteren gestrebt, nämlich genau diese Grenze, die ihn Gott gesetzt hat, die wollte er übertreten. Und er wurde dazu, und das wissen wir ja auch, er wurde verführt, sich nicht mit dieser Stellung zufrieden zu geben, sondern so zu sein wie Gott. Er hatte alles, er war alles, er konnte alles tun. Das Einzige, was er nicht war, er war nicht Gott. Und da sehen wir, dass also diese Hierarchie ja von Anfang an gegeben war. Und genau da hat der Verführer angesetzt und hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr diese Frucht, ja, also dieses Gebot übertretet. Das ist das Einzige, was noch gefehlt hat. Und der, genau das ist es, was er auch bis heute die gesamte Weltgeschichte hindurch im Grunde bestimmt und vergiftet, ja, dieses sein zu wollen wie Gott. Hier sehen wir das also praktisch dann dort, eben dieser Geist wirkt, der gottesfeindliche Geist, den wir heute immer mehr zu spüren bekommen. Ja, und aus dieser Hierarchie hat der Mensch dann auch letztendlich, also Entschuldigung, aus diesem Sündenfall hat der Mensch dann letztendlich auch seine Freiheit verloren. Er hat seine Freiheit verloren, die er gebunden war an diese Stellung. Warum hat er das getan? Warum hat er die Freiheit verloren? Er hat die Autorität Gottes missachtet und hat dafür die Autorität des Bösen angenommen. Also das heißt, der Mensch war dann auf einmal nicht wie Gott, er war auf einmal nicht mehr ohne Hierarchie und er war der Oberste, sondern er hat nur die Autorität gewechselt. Und das war die Verführung des Bösen gegen ihn. Auf einmal stand er nicht mehr direkt unter dem Einfluss Gottes oder von der Hierarchie her gesehen, sondern er stand direkt unter dem Teufel. Er stand direkt unter der Schlange, unter dem Satan und war damit versklavt. Und das ist gemeint, wenn ich jetzt hier auch sage oder betitelt habe, wenn ich eine Schuld begehe, in diesem Moment verliere ich auch meine Freiheit. Und die Freiheit hat direkt etwas zu tun mit der Wahrheit. Das ist auch wichtig, ja, dass diese Begriffe nämlich voneinander abhängig sind. Das lesen wir in Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 31 und 32. Da sagt es uns der Herr Jesus, als er da im Dialog steht mit den jüdischen Religionsführern, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Dort sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also die Wahrheit ist es, die uns wieder frei macht, nachdem wir diese Freiheit verloren haben durch die Schuld. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist die ursprüngliche Situation, die ursprüngliche Stellung, dass wir also als Autorität nicht das Böse oder nicht einen Menschen, nicht etwas anderes anerkennen sollen, sondern die oberste Autorität ist Gott. Das ist die Wahrheit. Und wenn ich diese Wahrheit für mich erkenne und auch verinnerliche, dann werde ich frei. Dann bin ich frei. Auch wenn ich im Gefängnis sitze vielleicht. Ja, auch wenn ich vielleicht in irgendeiner Form hier auf dieser Welt gebunden bin, aber ich bin frei, geistlich frei. Meine Seele ist befreit durch die Anerkennung dieser Wahrheit. Und darum geht es. Und der Satan, er hat diese Unfreiheit bewirkt, indem er die Wahrheit verdunkelt, vernebelt hat mit einer Lüge. Es war eine Lüge, ja, was er den Menschen gesagt hat und damit waren sie weg von der Wahrheit. Es war das Gegenteil von Wahrheit, ist die Lüge. Und der Satan, er ist der Vater der Lüge und er hat hier diese Menschen, diese ersten Menschen, durch diese Lüge ihrer Freiheit beraubt. Er hat sie versklavt und er hat es auch unter der Hierarchie, unter den Augen Gottes, hatte er dazu auch ein Recht, ja. Es war das Recht, weil Gott hat dem Menschen diesen Willen, diesen freien Willen in Anführungszeichen gegeben, ja, dass er sich auch von ihm abwenden konnte, was er getan hat, und sich dem Bösen zuwenden konnte. Und der Mensch hat es gemacht, aus seiner Eigenverantwortung heraus, ja, hatte er Gott abgesagt und hat sich dem Bösen zugewendet. Und deshalb war das auch, ich sage es mal per Jure, war das auch korrekt, dass der Satan dann diese Autorität über den Menschen hatte. Und das sagt er auch, wissen wir, im Evangelium, in den Evangelien, als er den Herrn Jesus verführen wollte, wo er in der Wüste war und ihm dann auch sagte, ich gebe dir alles, wenn du mich anbetest, denn alle diese Reiche habe ich bekommen. Ja. Und er hatte sie juristisch gesehen jetzt zurecht bekommen, weil die eigentlich für den Menschen gedacht waren, der Mensch hat sie ihm abgetreten, indem er sich unter seine Autorität gestellt hat. Also ihr seht, für die Schuld ist also eine Beziehung erforderlich, eine Stellung erforderlich, und diese Stellung beinhaltet Normen, beinhaltet Regeln, und die hat der Mensch in dem Falle übertreten. Und diese Stellung war gegen die absolute höchste Autorität, die wir haben, nämlich den allmächtigen Gott. Die zweite Sichtweise, die man jetzt auf die Schuld haben kann, ist, dass man jetzt keine absolute Autorität hat, keine absolute Bindung hat, sondern eine relative Bindung, eine fiktive, eine vorgegebene Bindung. Und diese Bindung, die finden wir auch jetzt in diesem Beispiel, nämlich immer dann, wenn der Mensch, ein Mensch oder auch in dem Fall der Satan, sich durch Vortäuschung vielleicht von Angst machen, durch Vortäuschung von falschen Tatsachen, durch Verführungen, sich diese Autorität bemächtigt, und dann untersteht der Mensch auf einmal einer anderen Autorität, aber diese andere Autorität, die gibt ihm auch, das ist auch eine Bindung, die gibt ihm auch Regeln und so weiter zur Verfügung, und dadurch gerät er wieder in die Schuld. Versteht ihr? Es ist dann nicht die Schuld gegenüber Gott, sondern es ist dann erstmal die Schuld gegenüber diesen weltlichen, will ich mal sagen, Autoritäten, die sich ihm übergesetzt haben. Und das sind diese Bindungsverhältnisse, diese werden dann als Wahrheit dargestellt. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja? Und der Mensch, er denkt, ja, dass er frei ist, und ist in Wirklichkeit, in Wahrheit, ist er versklavt. Und diese Bindungen, diese Schuld, die aus solchen Bindungen dann entsteht, die versetzt den Menschen in eine komplette Versklavung hinein. Wenn er das nicht erkennt, kommt er dort nicht mehr heraus. Und er verliert seine Seele dadurch. Er verliert seine Seele, weil ihm die tatsächliche und wahre Bindung, die er zu seinem Gott und dem Schöpfer haben sollte, vernebelt ist, verdunkelt ist, er sie nicht mehr sieht, und dann stirbt er und ist verloren in der Ewigkeit. Das sind also praktisch diese beiden Prinzipien. Und dieses zweite Prinzip, oder generell die Prinzipien, das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen, wie es jetzt in der Praxis aussieht. Es gibt ja, habe ich schon gesagt, wirtschaftliche, die wollen wir uns jetzt anschauen, alle diese Formen von Bindungen, die Schuld verursachen. Und warum schauen wir uns das an? Weil wir in der heutigen Zeit genau über diese Bindungen bedrängt werden, nicht nur wir als Christen, sondern wir dann im Besonderen auch, komme ich nachher nochmal drauf, aber generell alle Menschen, ja, werden praktisch durch Schuldzuweisungen, durch eine Schaffung von Bindungen versklavt, gebunden an irgendwelche Regeln oder Dinge, die irgendjemand vorgibt, nicht Gott. Und das ist der Punkt. Und davon sind wir betroffen, davon sind alle Menschen betroffen. Und die einzigste Flucht oder die einzigste Rettung aus diesen Bindungen heraus ist die Wahrheit in Jesus Christus. Und das muss man auch realisieren. Wir als Christen wissen das. Die Menschen da draußen, die den Herrn Jesus nicht kennen, die wissen das nicht. Die sind verloren durch eben diese Bindungen. Aber, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mehr und mehr Christen, die das eigentlich wissen sollten, lassen sich trotzdem verführen und geraten, anstelle sich die Autorität unter die Autorität Gottes zu stellen, als einziger und wichtigster Autorität, geraten immer mehr auch in weltliche Verstrickungen hinein. Und das ist ja auch das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Das ist ja die Gefahr, die immer gefährlicher wird in dieser letzten Zeit, wo wir ja auch wissen, und das ist ja der nächste Punkt, dass hier die Welt auf eine, wenn ich es Offenbarung 13 nehme, auf einen Zustand zusteuert, wo letztendlich nachher ein Weltherrscher, ein antichristlicher Weltherrscher, ein Antichrist sozusagen, diese Welt, diese Menschen übernimmt, ja? Und eine komplette Weltregierung aufbaut, eine Weltherrschaft, die dann zwar beendet wird durch den Herrn Jesus, auch das sagt die Bibel ja voraus, und das wissen wir, dass es so ist, aber viele Menschen da draußen wissen das nicht. Ja? Und es ist unser Auftrag, und das haben wir auch gestern wunderbar gehört, dass wir eben genau vor dieser Gefahr warnen sollen. Deswegen sind wir ja auch hier. Ja? Und dass wir uns auch diese ja, ich will mal sagen, diese Wahrheiten, ja, dass wir sie verinnerlichen und dass wir sie auch nicht nur jetzt vergraben, ja, so wie es der Jesus auch gesagt hat, ne, mit den Pfunden, ne, die wir da haben, dass wir die vergraben und froh sind, dass wir gerettet sind. Nein, wir sollen sie ja weitergeben. Das ist unser Auftrag. So, und jetzt gibt es Bindungen und diese Bindungen verursachen ein Schuldbewusstsein. Und diese Bindungen gibt es in den Bereichen der Wirtschaft oder des Vertragsrechts generell. Ein ganz einfaches Beispiel, Sie wohnen zur Miete, machen einen Mietvertrag, damit sind Sie praktisch gebunden an diesen Vertrag. Sie müssen Ihre Miete bezahlen. Wenn Sie Ihre Miete nicht bezahlen, dann werden Sie der Nichtzahlung schuldig, will ich mal sagen, vollkommen zu Recht. Ja. Sie sind gebunden an diesen Vertrag. Es gibt tausende Verträge, ja, die man im Privatbereich jetzt hier abschließen kann oder im geschäftlichen Bereich. Und die haben alle eine Bindung. Und diese Bindung, ja, die muss ich, oder diese Vertragsinhalte, die muss ich erfüllen. Ja. Wenn ich es nicht tue, bin ich in die Schuld geraten. Und je nachdem, was es für ein Vertrag ist, ja, bedroht dieser Vertrag vielleicht sogar meine Existenz. Ja. Oder meine Familie oder meine Gesundheit oder was auch immer. Ja? Ein Mietvertrag wird es vielleicht nicht unbedingt tun, ja? aber auch das ist schon vorgekommen. Also es sind wirtschaftliche Bindungen, die hier in dieser Welt uns bedrängen und einnehmen. Ja? Sie nehmen uns auch ein. Ja? Also sie beschäftigen uns, ja? Sie verursachen Sorgen, sie verursachen alle möglichen Dinge, ne, die uns nicht gut tun. Ja? Insbesondere eben Sorgen auch. Und dann gibt es eben noch viele andere Dinge, die ebenfalls von vielen Seiten auf uns einwirken. Das wollen wir uns jetzt alles mal anschauen. Aber am Anfang wollen wir uns um diese wirtschaftlichen Dinge kümmern. Und weil das der Hauptpunkt ist, der als Mittel zum Zweck von der antichristlichen, würde ich mal sagen, Elite in dieser Welt dafür verwendet wird, um auch die Christen und generell Gott aus dieser Welt hinaus zu verdrängen. Darum geht es, ja, dieser Elite, und darum geht es, um diese Herrschaft zu übernehmen. Und deswegen, das muss ich jetzt einfach voraussetzen, ja, ich habe es hier einfach nochmal, dieses eine Zitat und dann nochmal ein anderes, wo ich schon öfters mal gebracht habe. Da sagt der James Warburg 1950, wir werden eine Weltregierung haben, ob sie das mögen oder nicht, entweder mittels Unterwerfung oder durch Zustimmung. Und was wir jetzt hier sehen, also Unterwerfung ist einfach Gewalt, ja, dass sich also hier eine Regierung, ein totalitärer Staat jetzt hergeht und überfällt einen anderen Staat, wie wir es jetzt bei jedem Krieg oder jetzt auch momentan auch wieder sehen. Ja, und das ist dann also die Unterwerfung. Ja, versucht der eine den anderen zu unterwerfen durch Gewalt. Das sehen wir zwar, jetzt sind wir gerade wieder betroffen durch den Ukraine-Krieg, wir sehen das bei vielen anderen Kriegen, aber der Großteil der Welt ist es nicht unbedingt nach diesem Prinzip hier betroffen. Der Großteil der Welt ist durch das andere, nämlich durch die Zustimmung betroffen. Das bedeutet, es wird auch keinem, auch der USA nicht, mit ihrem riesigen Militärkomplex gelingen, die ganze Welt zu unterwerfen. Ja? Das funktioniert nicht. So viel Ressourcen haben die gar nicht. Ja? An jeder Ecke würde dann immer irgendwas, Rebellen dagegen vorgehen. Und abgesehen davon, wenn man mal guckt, die USA, sie waren nicht in der Lage, Vietnam zu unterwerfen, sie waren nicht in der Lage, Afghanistan zu unterwerfen. Sie haben überall dort Niederlagen erlitten, ja, in diesen Kriegen, obwohl es relativ kleine Länder waren. Ja. Wie sollen die also die ganze Welt unterwerfen mit Gewalt? Das funktioniert nicht. Aber durch Zustimmung der Menschen, das ist was ganz anderes. Wenn alle zustimmen, dann brauche ich sie nicht mehr unterwerfen. Ja? Dann habe ich das auch so erreicht. Und das ist das Prinzip. Und jetzt möchte ich ja noch einmal ein Zitat jetzt hier verwenden und euch zeigen, das habe ich ganz am Anfang, ja, in meinen allerersten Vorträgen 2015, 16 und so weiter öfters verwendet. Und es war auch eines, das mich auf meinem Weg hin zum Glauben am meisten schockiert hatte, dass ich erkennen konnte, dass hier andere Mächte am Werk sind, als jetzt hier nur irgendwelche Banken oder irgendwelche wirtschaftlichen Ungereimtheiten oder dergleichen. Und das möchte ich euch sagen, der eine oder andere wird es kennen, vielleicht kennt es auch der eine oder andere noch nicht. Ja? Es ist auf jeden Fall ein Augenöffner für diese für diese Schuldproblematik, die wir jetzt behandeln. Das hat gesagt der Alan Greenspan, das war der FED-Vorsitzende. Die FED ist die Federal Reserve Bank, also die Nationalbank der USA. Und er hat gesagt, der war dort bis 2006 Vorsitzender. Und er weiß ganz genau, also er hat es nicht gesagt als, würde ich mal sagen, Philosoph oder irgendein Mensch. Nein, er hat es in seinem Job, ja, in seinem Werk, das er da bringt, hat er das gesagt. Ja. Wenn eine Nation tief im Schuldenmorast versunken ist, da geht es also um die Schulden, ja, die Staatsschulden, und keinen Ausweg mehr sieht, wenn sie durch immer größere Ausgaben immer tiefer darin versinkt und damit nicht mehr aufhören kann, dann muss die für die Finanzen zuständige Behörde, Finanzministerium, zum einen als allwissend gesehen werden und man glaubt ihr aufgrund einer überzeugenden Führungspersönlichkeit. Da gibt es keinen anderen Weg, um in diesem Stadium der Entwicklung Panik und Krise zu vermeiden. Diese Person oder Personengruppe, die in Wirklichkeit den Kreditfluss kontrolliert, in Wirklichkeit, also nicht, was man meint, ist dann dein Herr und Meister, der Meister all deines materiellen Besitzes, der Meister deiner Seele. So, und dieses sagt also dieser oberste Banker damals der Federal Reserve Bank, ja, und auch seine Nachfolger, die haben seinen Weg ja weiterverfolgt. Das heißt, die gehören auch zu dieser Personengruppe dazu. Das heißt jetzt nicht, dass das jetzt eine Ausnahmeerklärung war, sondern alle, die dort jemals tätig waren und auch sind mit dieser Einstellung unterwegs. Ja. So, und da geht es also im Grunde jetzt nicht nur um irgendwelche Schulden zu bereinigen oder irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen zu treffen. Nein, es geht um die Übernahme der menschlichen Seele, ja, weil sie durch dieses materielle System, durch dieses Schuldgeldsystem versklavt ist, dass sie verschuldet sind und damit in eine extreme Abhängigkeit geraten sind. Wir reden ja hier von Nationen, ja, wir reden hier von der USA, ja, der damals und auch heute noch immer noch, ne, aber immer weiter auf dem Abstieg sich befindenden Hegemon der Welt, ja. Und wir reden jetzt nicht hier von irgendeinem kleinen Land, Liechtenstein oder Andorra oder was weiß ich was, ja. Denen geht es vielleicht noch besser, Liechtenstein geht es übrigens gut, ne, jetzt von den Finanzen her gesehen, ja. Oder Argentinien könnte ich sagen, ja, die schon mehrfach hier Bankrott, Staatsbankrott angemeldet haben und dergleichen, ja. Davon reden wir gar nicht, ja. Aber wir reden von der USA. Und letztlich reden wir von der ganzen Welt und letztlich reden wir von allen Menschen. Weil das ist ja das Ziel, ja, sowohl die haben, diese Weltregierung zu haben, und sie wollen es erreichen, und sie haben es im Grunde fast schon erreicht, nämlich durch dieses Finanzsystem der Geldschöpfung aus dem Nichts, des Fiat-Geldes. Wir wissen es, ich habe auch schon einen anderen Vortrag darüber gehalten. Durch das System als solches, so wie das aufgebaut ist, wird die Welt verschuldet. Die Staaten können nur Geld kreieren, indem sie einen Kredit aufnehmen. Ja? Also ganz vereinfacht dargestellt, ich kann es natürlich jetzt nicht im Detail erklären, verweise da auf meine anderen Vorträge oder weitere Literatur, die es da gibt, aber es ist eine ganz einfache Sache. Geld auf der Welt, jeder einzelne Geldschein, den ihr einstecken habt und jede Münze, ist ein Kredit, ist durch Kredit auf diese Welt gekommen und wird verzinst, auch wenn ihr selber keinen Kredit habt. Das gesamte Weltgeld, egal welche Währung, auch der Schweizer Franken, ja, der noch ein bisschen stabil scheint, ja, ist genauso ein Fiat-Geld wie die anderen auch. Ja. Und das heißt, die Länder sind dadurch in Schuld geraten. Und diese Schuld, in die sie geraten sind, die übertragen sie natürlich auf wen? Auf ihre Bürger. Deswegen heißen die Bürger ja auch Bürger, weil sie nämlich bürgen dafür. Aber einen Vertrag selber haben wir ja keinen abgeschlossen, den hat jemand anders für uns gemacht. Ja? Übrigens, bevor wir dann jetzt hier in die Beispiele kommen, Sprüche 22, Vers 26. Dann können wir auch schon mal gucken, was die Bibel dazu sagt. Im Buch der Sprüche. Na, klebt jetzt zusammen 22, Vers 26, weil es nämlich gerade eben um dieses Thema hier geht. Da heißt es, sei nicht bei denen, die mit ihrer Hand einschlagen und für Fremde Schuldbürge werden. Denn wenn du es nicht bezahlen kannst, wird man dir sogar dein Bett wegnehmen. Verrücke nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht haben. Also die Bibel warnt uns ganz klar hier davon zu bürgen, aber dass wir für die Staatsschulden bürgen, ja, da können wir nicht sagen, das machen wir nicht, weil das wird uns einfach übergestülpt. Ja. Das wird einfach gemacht. Ja, und das wird durch Gesetze geregelt und das sind diese Normen, die eingeführt wurden, nicht die absoluten, die von Gott kommen, sondern die von Menschen kommen. Und diese Normen werden ausgenutzt, um auch die Menschen zu versklaven. Jetzt wollen wir uns mal ein Bild hier anschauen. Ich habe diese Grafik einfach mal so laienhaft zusammengestellt. Darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, wenn es um das Thema Schuld geht, so wie sie uns heute entgegentritt und wie wir heute mit ihr konfrontiert werden. Was ihr da oben seht, sind praktisch diese dunkle Wolke, da habe ich reingeschrieben, Kapitalsammelbecken des Geldschuldsystems. Dort sind praktisch diese Zinsempfänger. Wir alle sind ja Nettozinszahler im Grunde. Also ich glaube, man muss schon in der heutigen Zeit zwischen 200.000 und 300.000 Euro haben an Barmitteln, damit man nicht mehr nur Zinszahler ist, sondern Zinsempfänger. Weil dann kriege ich mehr Zinsen als Einnahmen, wie ich Zinsen bezahle. Ja, wobei ich immer berücksichtigen muss, mit jeder Tankfüllung, mit jedem Kaffee, mit jeder Ausgabe zahlt ihr Zinsen in diesem System ab. Deswegen steigen ja auch die Preise, weil die Belastung immer größer wird. Ja. Letztlich wird es immer umgelegt auf den allerletzten, auf den kleinsten, der ganz unten ist, das ist der Nutzer, ja, der Käufer. So, und hier sehen wir praktisch, dass oben, ne, also mit diesem Banksystem, das jetzt weltweit eingeführt ist, alle Zentralbanken der Welt sind inzwischen diesem System angegliedert. Die letzten, die es nicht waren, das war zum Beispiel Libyen, ja, mit Gaddafi, der sich da dagegen gewehrt hat, der eine afrikanische Sonderlösung machen wollte. Und wir wissen ja, was mit ihm passiert ist, ja, dann 2011. Die haben aus diesem blühenden Land in Afrika, und da gibt es nicht viele blühende Länder, ja, aber das, Libyen war eines davon, habe sie auch mit der NATO und mit Hilfe der USA natürlich im Grunde vernichtet, ja, und habe dann den sogenannten afrikanischen Frühling da praktisch initiiert, ja, das ist ja, arabischen Frühling, ja, wobei das natürlich dann oben, ja, auch die afrikanischen Länder waren, ja, also gerade Ägypten, Tunesien, Marokko, ne, und so weiter, und dann halt noch über die, wenn man dann über Israel dann geht, ne, nach Syrien und so weiter, also es hat sich ja praktisch ums ganze Mittelmeer herumgezogen, ja, arabischer Frühling, genau. Und das ist ja ein Hohn, eine Verhöhnung, ja, auch für diese Staaten und für diese Menschen dort, ja, denn die sind dadurch noch mehr versklavt worden, wie sie damals waren. Die haben überhaupt keine Freiheit mehr jetzt. Ja, das ist es, was dahinter steht. Und jetzt möchten wir uns mal angucken, ja, dass diese dunkle Wolke da, was mit dem Geld zu tun hat, das ist nicht umsonst, denn über dieses Geldsystem haben auch diejenigen, die diese Weltregierung haben möchten, ja, oder letztendlich ist ja, wir wissen es, der Feind, die Schlange, der Satan, da dahinter, ja, um dann eine Weltregierung oder einen Weltstaat, einen antichristlichen Weltstaat zu errichten, ja. Das Mittel zum Zweck ist natürlich das Geld, dass dort Staaten versklavt werden und damit ihre Bürger. Ja, aber es ist noch lange nicht alles. Wenn man heute sieht, wie weit die schon fortgeschritten sind in dieser Geldmacht, ich habe jetzt hier auch den Begriff Vermögensverwalter ergänzt, dann weiß man auch, ne, dass letztendlich jetzt schon einige wenige Vermögensverwalter bestehen in dieser Welt, die Anteile haben an 60-70% der Weltindustrie, ja, aller produzierenden Firmen und aller Dienstleistungsfirmen, aller Banken. Ja. Das heißt, haben wir schon eine Spitze, die da zusammenläuft, wo mehrere Billionen von Euro zentralisiert sind und kein einziger Staat kann sich gegen diese riesige Geldmacht im Grunde auch erwehren. Es geht nicht. Ja. Also dort wird es gesteuert, ja, und dort werden Gesetze dann gesteuert, denen die Menschen im Grunde dann ausgeliefert sind. Das ist das Prinzip der Schuld. Sie sind also dann alle verschuldet. Und wenn sie in der Schuld sind, dann sind sie nicht frei. Auch wir sind nicht frei. Deutschland sowieso nicht. Wie viel Schulden hat Deutschland? Staatsschulden. Offiziell ja, sind es dann nur, in Anführungsstrichen, glaube zwei oder drei, zwischen 2 und 3 Billionen. Inoffiziell sind es viel mehr durch die ganzen Pensionsverpflichtungen und alles, was dahinter steht. Ja. Und, aber über diese gewaltige, wie man sagen, Geldmacht, die da steht, kann man auch ja, ganze Staaten steuern. Geschweige denn natürlich auch die einzelnen Personen. Ein Beispiel dazu, wir sind ja hier gerade in der Schweiz, ne? Da war ja vor kurzem, ihr habt ja eine Bank verloren, die gibt es nicht mehr, ja? Die Credit Suisse, eine der größten Banken der Welt, ja? Musste mehr oder weniger die Segel streichen und wurde jetzt übernommen, ja, von der UBS. Was da genau im Hintergrund passiert ist, wissen wir gar nicht. Ja? Also ich meine, wenn diese Übernahme so nicht stattgefunden hätte, ja, und also ich meine, wissen Sie, wenn man ein 300 bis 400 Milliarden schweres Unternehmen innerhalb von Samstag auf Montag übernehmen kann, stimmt auch irgendwas nicht. Also das hat auch jemand vorher schon alles vorbereitet. Ja? Das ist doch klar, ja, dass es alles gesteuert ist. So, aber dieses Unternehmen ist einfach nicht mehr da. Ja? Und diese ganzen Verschuldungen, die im Hintergrund dieses Unternehmen hatte oder hat immer noch, ja, die sind ja nicht weg. Die sind immer noch da. Diese Lunte, die züngelt, die brennt irgendwo, aber keiner weiß es genau wo. Und irgendwann wird jemand da eine große Flamme hinhalten, ja, und dann gibt es einen großen Knall. Ja, das muss nicht in der Schweiz sein, sondern irgendwo auf der Welt. Wir haben das jetzt auch erlebt, dass die ersten Bankencrashs jetzt schon wieder waren. Durch das, dass die Zinsen angestiegen sind, man hat als die Zentralbanken, insbesondere in der EU und in den USA, haben jetzt noch nie in der Geschichte, in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit in der Geschichte, die Zinsen erhöht. Wir alle wissen das. Und das hat natürlich fatale Auswirkungen auf zig Billionen von Anlagen, die bei diesen Banken lagern. Ja? Also wer weiß, was eine Anleihe ist? Eine Anleihe ist eine Verschuldung des Staates. Der Staat macht eine Anleihe, eine Staatsanleihe. Ja, er braucht Geld. Und jetzt kann ich auch als Bürger, ne, diese Staatsanleihe zeichnen. Ja, ich kann jetzt dem Staat 10.000 Euro geben und kriege dafür einen Vertrag, so, wo ich einen festen Zins habe und wo ich eine feste Laufzeit habe. Und am Ende der Laufzeit kriege ich mein Geld wieder zurück. Ja, und wenn ich also einen guten Schuldner habe und davon geht man aus bei einem Staat wie der Schweiz oder wie Deutschland, dann ist das mit wenig Risiko behaftet. Ja? Und viele haben das gemacht, viele Unternehmen auch, viele Staaten auch, haben sich gegenseitig natürlich ja, da Gelder geliehen über diesen Anleihenmarkt. Und der Anleihenmarkt ist der größte Markt auf dem ganzen Finanzplatz. Die sind also... Ich weiß nicht, ob es schon über 100 Billionen, also über 100 Billionen, glaube ich. Ne? Das ist ein Wahnsinn. Ne? Und dann die ganzen Optionen, die noch da dran gehängt sind, Derivate und so weiter. Da können wir reden von Zahlen, die man sich nicht mehr vorstellen kann. So, und jetzt sind wir hergegangen und haben die Zinsen erhöht. Was ist jetzt passiert? Durch die Erhöhung der Zinsen, ja, die ja vordergründig nur gemacht wurde wegen der Inflationsbekämpfung, die ja auch bewusst gesteuert war, ne, durch die ganzen Gelder, da sind wir wieder bei der Corona-Krise und so weiter, wo die ganzen Gelder da jetzt auf den Markt geflossen sind. Das Geld muss ja irgendwo hin. Ja? So, und deswegen haben wir die Inflation und deswegen haben wir jetzt die Zinserhöhungen und wegen den Zinserhöhungen haben wir jetzt ein Problem. Wir haben die hohen Anleihekurse, ja, die Anleihenkurse sind je höher, je niedriger der Zins ist. Und je höher der Zins ist, umso niedriger werden die Anleihekurse. Und jetzt haben die Banken zig Millionen, Milliarden in Anleihen investiert und diese ganzen Anleihen verlieren jetzt alle massiv an Wert, weil die Zinsen gestiegen sind. Versteht ihr? So, das passiert alles nur auf dem Papier. Wenn aber jetzt Menschen oder Kunden kommen, das sind ja dann nicht einzelne Menschen, sondern in der Regel Firmen, die Milliarden angelegt haben und kommen zur Bank und sagen, ich kündige meine Anleihe, ich verkaufe die wieder, jetzt kriege ich sie wieder zurück. In dem Moment ist der Verlust realisiert. Und wenn der Verlust realisiert ist, ja, dann steht ein dickes Minus da auf der Seite und den Verlust, den kann man nicht unendlich nach unten hier weiterführen, sondern es geht ganz schnell, dann ist die Bank, muss dann zumachen, ja, weil sie die Kundengelder nicht mehr auszahlen kann. Und das ist passiert mit den Banken und das ist die große Gefahr, die jetzt überall auf der Welt hängt. Das kann morgen kann schon eine Bank umkippen. Die Credit Suisse ist umgekippt, auch aus diesem Grund. Und die US-Banken, 3, 4 größere, wo jetzt weg sind, waren alles diese Gründe. So, und das ist also steuerbar von heute auf morgen. Daran sieht man, wie abhängig ja, die ganze Welt von dieser ist und welche große Macht ja, einige wenige Menschen nur haben. Das sind nur die paar ja, die da in dem Offenmarktausschuss, ne, von der Federal Reserve, die da mit dem, in den USA praktisch diese Zinsen festlegen. Und in der EU ist es die Lagarde, ne, und ein paar Leute hinten dran. Die machen sowieso nur das, was die gehört, die checken alle unter einer Decke. Ne? So, also ihr wisst, ne, an diesem, da ist die Abhängigkeit. Ja? Und alle sind in der Schuld. Aber das ist nur ein Beispiel jetzt, das sich aber auswirkt auf die einzelnen Staaten und damit auch auf die Menschen. Ja? Und wenn man jetzt sieht, wie jetzt diese Leute, diese Eliten, sage ich jetzt einfach mal, die diese Weltregierung nach vorne treiben und alles unter eine Führung haben möchten, die benutzen jetzt eben solche Dinge, um die Menschen, weil sie die Zustimmung brauchen, ja, wie wir vorhin gesehen haben, gefügig zu machen. Und das passiert durch Angst. Das kommt als erstes dieser Vertrag, damit stehe ich in der Schuld. Und danach wird die Angst provoziert. Ja, die Angst, da gibt es zwei große Ängste, ja, mit denen man die gesamte Weltbevölkerung, will ich mal sagen, jetzt steuern kann. Welche Ängste sind es? Über die wollen wir jetzt reden.
Geld und Gesundheit.
Geld und Gesundheit, ja, so kann man es eigentlich umschreiben, genau. 2G, ne, kann man sagen. Geld und Gesundheit. Aber man kann auch sagen, ja, Tod. Todesangst, ja. Also Angst um Gesundheit, aber letztendlich Tod. Und Existenz, ja. Und wenn meine Existenz gefährdet ist, ja, als Mensch, ne, dann versuche ich alles, ich versuche meine Familie zu retten, ich versuche mich selber irgendwo zu retten, wieder irgendwo hinzubekommen. Und wenn mein Leben, ne, als jetzt ungläubiger Mensch, wenn mein Leben in Gefahr ist, dann mache ich sowieso alles. Ja? Weil das ist das Einzige, was ich habe, ja, als Ungläubiger, sage ich jetzt. Ein Christ hat ja den Vorteil, dass er da eine andere, ganz andere Hoffnung hat, ja, durch den Herrn Jesus. Aber er sollte eigentlich gar keine Angst haben zu sterben. Ja? Brauchen wir auch nicht. Ne? Der Bruder hat es gestern auch gesagt, ja, Rudolf. Wir brauchen keine Angst haben zu sterben. Irgendwann kommt der Tag. Ja? Und dann sind wir weg. Und dann sind wir wo? Ja, beim Herrn. Ja? Wenn wir an ihm bei ihm geblieben sind. Ja? So, um diese beiden Aspekte wird jetzt praktisch ganz gezielt in dieser Welt agiert gegen die Menschen. Und jetzt habe ich diese einzelnen Punkte hier aufgeschrieben. Ganz links oben seht ihr UN, WHO, Weltregierung und Gesundheitsministerium. Das haben wir schon. Wir haben schon eine indirekte Weltregierung, nämlich die Vereinten Nationen. Und da sind 193 Staaten inzwischen dabei, die alle auch noch, das haben wir in der Corona-Krise gesehen, ja, in eine Richtung marschieren. Ja? Weil einer schon bestimmt, ne, wie es zu machen ist. Ne? Und da ist es, das ist schon etwas, ne, wo wir da in der Schuld schon im Grunde stehen, ne, über diese Finanzen, ja, und in der Schuld stehen auch, was diese ganzen Gesundheitsregelungen betreffen. Warum? Ein Beispiel, wir erinnern uns sicher noch an die Corona-Zeit, da spiele ich jetzt auf diese Pandemie an, auf diese Regeln, die da in diesem Gesundheitswesen gemacht wurden. Die sind schon massiv auch gegen die Menschen gegangen. Was ist da passiert? Es ist passiert, den Menschen wurde eine Schuld, also diejenigen zum Beispiel, es ging um die Impfung, und den Menschen wurde eine Schuld praktisch auf sie projiziert, wenn sie sich nicht impfen lassen wollten. Da waren Titelseiten auf den großen Zeitungen, Spiegel war sowas, im Stern und so weiter, ja, Impfen ist Nächstenliebe. Versteht ihr? Da sind wir dann schon im Bereich der Moral wieder drin, in den Moralgesetzen. Es heißt also, wenn ich mich nicht impfen lasse, praktiziere ich keine Nächstenliebe und dann bin ich ein Schuldiger. Und noch schlimmer, man hat also praktisch auf die Kinder, und das ist ja nicht nur in Deutschland passiert, das war weltweit, man hat auf die Kinder, ja, insbesondere auf die Kinder, und das ist ja das ganz große Verwerfliche, auch massiv Einfluss genommen und hat dadurch auch viele Kinder psychisch gestört. Und hat ihnen gesagt, du kannst jetzt nicht zu deiner Oma gehen, weil wenn die nachher Corona kriegt und stirbt, dann bist du schuld. Und davon waren insbesondere die Kinder betroffen und damit natürlich auch logischerweise die Eltern, ja, die dann teilweise auch so gedacht haben. Also das sind Dinge, wo direkt eine Schuld projiziert wurde, ne, wo es um Tod geht und wo es nachher letztendlich auch vielleicht um Existenzen geht, wo es um den Frieden geht, ja, innerhalb der Familien und so weiter. Und das wurde ganz bewusst, ja, auch von deutschen Politikern ganz bewusst eingesetzt, ja, und das ist eine ganz verwerfliche Sache. Ja. Und die deswegen schon meine Botschaft ja schon immer gewesen, ja, wir brauchen einer Politik, irgendwelchen Politikern null zu vertrauen, null. Im äußersten Falle werden sie immer versuchen, ihr eigenes Hemd zu retten und werden irgendeinen Vertrag unterschreiben in unserem Namen, ja, damit sie, ja, dann ihre Existenz vielleicht gerettet haben oder ihr Leben. Ja. Aber unseres interessiert ihn nicht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist Welt. Ja. Das ist 100% Welt. Das muss man nur verinnerlichen, weil wir werden, diese Angriffe werden massiver und werden wiederkommen. Und dann müssen wir gewappnet sein. Vielleicht war man nicht zu 100% gewappnet jetzt beim letzten Mal. Das kam ja auch überraschend alles, kommt da noch dazu. Ja. Der nächste, was auf das Leben abzielt, wir haben gestern davon gehört, ist der Krieg. Kaum war diese Corona-Krise so am Abflauen, die Angst entwich so auch bei den meisten. Und man denkt wieder, jetzt geht alles wieder normal weiter, mir ist nichts passiert, jetzt können wir wieder normal weitermachen, in Urlaub gehen, arbeiten und so weiter. Und dann kam der Krieg. Pünktlich, ja, an diesem sozusagen Zeitpunkt. Und dann wurde wieder und seit diesem Tag, also ich habe das wirklich verweigert, mir das immer anzugucken, durch meinen Job, ne, gucke ich auch jeden Tag, jetzt kein Fernseher, das habe ich schon lange nicht mehr, aber in Nachrichtenportale, ne, damit man einfach mal so informiert ist, ne, über das, was halt so ist. Ne. Aber ab diesem Tag, war in dem Nachrichtenportal, NTV habe ich da genutzt, ab dem Tag die ersten 10 Meldungen ausschließlich irgendwelche Detailmeldungen zu diesem Krieg. Ja, also das heißt, man war also praktisch einer Kriegsberichterstattung ausgesetzt, einer Propaganda ausgesetzt, die noch dazu vollkommen einseitig auf die eine Seite gezielt hat, ja, um die Menschen zu beeinflussen. Das ist aber wieder ein anderes Thema, ja, aber das kommt auch noch dazu. Aber was wichtig war, ist, dass also hier ganz klar eine Todesangst auch wieder transportiert wurde. Ja. Es ist ein Krieg da. Es sind eventuell stehen Anschläge vielleicht aus auf irgendwelche atomaren Anlagen und so weiter. Ne? Also alle diese Dinge, wo die Menschen dann wieder, ist die Todesangst wieder aufgekommen. Ja? Und so passiert es, wenn man sich mal wirklich jetzt mal zurückerinnert, die letzten Jahrzehnte, immer mal wieder, denkt an Nordkorea. Ja? Das ist auch so ein Punkt, den hat man installiert und so alle 2 Jahre taucht da dieser Kim da auf. Und sagt, er schießt jetzt irgendwelche Atomraketen irgendwo hin. Ja? So, da habe ich wieder die Angst einfach wieder kurz hochgefahren. Ja? Und nichts anderes ist es. Und das versetzt uns in eine Schuldposition, ja, dass wir sagen, ja, wir sind ja auch mit Schuld an diesem ganzen Krieg, weil unsere Politik und weil wir ein reiches Land sind. Und das wird ja auch alles transportiert in diese Richtung hier. Also ich habe laufend die Botschaft ist laufend, du bist schuld. Das ist die Botschaft. Ja? Und ich habe es empfunden als Jugendlicher schon, ja? Dass ich genau diese Botschaft, damals ging es um Israel, ja? Da, also wo ständig dieser Krieg da war in den 70er Jahren und ständig diese Unruhen waren und dann wurde im Laufen gesagt, du bist schuld. Ich war also schuld an dem, was im Dritten Reich passiert ist, im Zweiten Weltkrieg. Ich habe das gar nicht so empfunden, war ich noch gar nicht auf der Welt. Wie kann ich denn schuld sein an etwas, wo passiert ist, ne, wo ich noch gar nicht auf der Welt war? Auch wenn es noch so schlimm war. Ja, aber ich bin nicht schuld daran. Ja, ganz sicher nicht. Aber diese Schuld wurde den Menschen praktisch in den Kopf gehämmert. Jeden Tag habe ich es im Radio gehört. Irgendwann habe ich es nicht mehr beachtet, ich habe es abgeschaltet, ja. Ja, ich habe so reagiert, aber ich kenne auch Menschen, die haben anders reagiert, die haben das aufgenommen und die rennen heute noch mit eingezogenem Genick durch die Gegend, weil sie sich schuldig fühlen an allem möglichen Elend. Ja? Und das sind Verbrechen, ja, die sowas machen, das ist reine Propaganda, ja? die da verhindert, dass man sich nüchtern und seriös mit so einem Thema beschäftigt, ja? Und dann auch zu Lösungen kommt, ja, wo man dann Menschen, denen es schlecht ging, auch wieder helfen kann und so weiter. Aber wenn ich jetzt nur auf die Schuldpropaganda auf mich einprasselt, ja, dann hat es einfach nur den Zweck, Angst zu machen, ja? Und darum geht's. Und die Menschen gefügig zu machen und dass sie nachher zustimmen allen möglichen Dingen, nur damit die Angst nicht noch stärker wird, Ja? Das ist das, was dahinter steht. Wir haben die Medien hier. Ich kann natürlich nur oberflächlich jetzt ein paar Beispiele nennen, aber ihr kennt sicherlich aus jedem dieser Bereiche auch Beispiele. Wichtig ist, dass wir heute von dem Vortrag mitnehmen, dass wir gewappnet sind, ja, weil wenn solche Dinge auf uns einprasseln, dass ich erstmal hier Abstand halten muss, bevor ich mich da schuldig sprechen lasse und es erstmal prüfe, ja. Bin ich überhaupt schuldig? Ja? Wo kommt das überhaupt her? Um was geht es hier? Was wird damit bezweckt? Ja? Das ist wichtig, dass wir da resistent werden gegen diese, Beschallung. Die Medien sind an vorderster Linie praktisch das Organ, durch das das durchgeführt wird. Ja? Radio, Fernsehen, ja? Und so weiter. Die ganzen öffentlich-rechtlichen Medien. Ich kann nur sagen, Leute, schaltet dieses Ding ab. Man kann sich auch über die Weltereignisse irgendwo informieren, ja. Da brauche ich kein ARD, ZDF oder was weiß ich was schauen, ja. Das ist durch und durch Propaganda und macht den Menschen Angst. Ich weiß noch, in der Corona-Zeit war das fürchterlich, das ARD, ne, was die da gemacht haben, ja. Und ZDF ist meistens noch schlimmer, ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist unerträglich für jemand so wie mich, der das weiß, was da im Hintergrund läuft. Und deswegen kuh ich es gar nicht an. Aber das können wir auch Da können wir auch ein Beispiel sein, ja. Auch wenn die anderen sagen, ach, was du hast, ein Verschwörungstheoretiker und so weiter, ja. Ich weiß, dass ich kein Verschwörungstheoretiker bin, weil alles das, was ich auch jetzt drüber rede, ja, ist ja letztendlich auch in der Bibel hinterlegt, ja. Und das ist die Wahrheit. Darum geht's, ja. Und nicht, was irgendein Politiker sagt, ja. Egal wo auf der Welt. Weil das ist alles nur Propaganda. Dann gibt's die sogenannte Cancel Culture. Ja, jetzt wurde sie eingeführt, sind auch alles immer englische Namen, Deutsche gibt es schon bald gar nicht mehr, ja. Cancel Culture, das heißt, dass Menschen abgecancelt werden sozusagen, ja. Dass Menschen, die etwas gesagt haben, was vielleicht der Wahrheit entspricht, aber den Regierenden nicht angenehm ist, die werden angegriffen, ja. Und dann haben wir ja ein lebendiges Beispiel bei uns sitzen, ja, der Bruder Lothar. Ja, ihr müsst euch vorstellen, er als derjenige, der sogar die Israel-Hymne übersetzt hat, ein Buch geschrieben hat und auch nach außen hin immer pro Israel auftritt, wurde jetzt als Antisemit bezeichnet, ja, von einer Stiftung, Amadeo Antonio Stiftung, ja. Die hat extra eine Seite, diese Stiftung, ja, wo man also praktisch Meldungen machen kann, wenn jemand irgendwie was gesagt hat, wo einem nicht passt, sage ich jetzt mal, ganz pauschal. Ja. So, und da sind sie auch auf den Lothar gekommen und habe ihn wegen einem Vortrag als Antisemit bezeichnet, weil irgendein Plakat ihnen nicht gepasst hat und sie an irgendwelche jüdischen Verschwörungen erinnert hat, angeblich. Ja. Aber so sieht man dann, und er hat sich erfolgreich gewehrt, der Lothar, dass sie das halt wieder zurückgenommen haben. Aber, es stand sogar in Wikipedia drin, hat er mir vorhin gesagt, ja, dass diese Stiftung ja, ihn dahingehend praktisch betitelt hat. Und das haben sie jetzt auch rausgenommen. Ja. Bei Wikipedia haben sie es rausgenommen. Ja. Aber im Netz steht es noch. Ja. Also das heißt, wenn das, den Lothar jemand nicht kennt, liest es, denkt er, oh, das ist ein Antisemit. Ne? Ja. Das muss man sich mal vorstellen, ja, gerade er, ja, wo genau das Gegenteil ist. Aber das wird auch gemacht, ja, und das ist diese Cancel Culture. Und da wird einfach alles von, und das kommt ja nicht, das ist ja nicht neutral, sondern das, was die Regierung vorgibt, und die gibt das vor, was sie wiederum von hinten gesagt bekommt, ja, durch die Geldmacht, das ist das, was Regel ist, und wer da dagegen verstößt, das ist ein Antisemit, ein Verschwörungstheoretiker, ein Anarchist, ein Nazi, ein was weiß ich alles. Ne? Da gibt es ja viele verschiedene Schubladen, die man da aufziehen kann, ja, um jemanden zu diffamieren. Und das macht natürlich auch was? Es macht auch Angst. Es macht auch Angst, ja. Gerade für Menschen, die dann sagen, gut, jetzt sage ich lieber nichts mehr. Das ist ja das, was beabsichtigt ist, ja? Dass man eben nichts mehr sagt, weil man Angst vor den Folgen hat. Weil man Angst hat, diffamiert zu werden, weil man vielleicht Angst hat, seine Existenz zu verlieren. Weil auch das ist ja zum Beispiel in der Corona-Krise passiert, dass mehrere Wissenschaftler, die sich kritisch geäußert haben, ihre Existenz verloren haben. Weil der Staat dann hergekommen ist, ne, und hat ihnen einfach unter dem Vorwand einer Steuerprüfung sämtliche Konten, Firmenkonten, alles zugemacht, alle Computer mitgenommen und monatelang war das Geschäft zu und viele sind dann sogar, haben ihre Existenz verloren dadurch. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist schon noch mal eine Stufe weiter, wie wenn jemand nur was sagt. Ja? Und das passiert täglich in Deutschland, in der Schweiz und Österreich, weiß ich, ist auch schon passiert. Ja? Dann habe ich hier stehen, in dem Gelben, in der Mitte, Staat und Unternehmen. Eigentlich, ich habe schon mal so eine Folie gehabt, die habe ich abgeändert, da stand damals nur Staat drin. Aber inzwischen sind es auch Unternehmen, die ganzen großen Unternehmen sind alle mit inkludiert in dieser ganzen Propagandamaschinerie, ja? Weil sie selber ja, Angst haben, dass sie da Repressalien bekommen, wenn sie vielleicht in irgendeiner Form anders handeln. Ja? Wenn ich allein schon mal jetzt angucke, das müsst ihr euch mal vorstellen, mit dem Unternehmen Adidas, ja, deutsches Unternehmen eigentlich, ja, riesiges Sportunternehmen, hat einen Vertrag mit einem US-Amerikaner aufgelöst und hat dabei über 700 Millionen Euro verloren. Über 700 Millionen. Warum? Weil dieser US-Amerikaner wurde bezichtigt, dass er antisemitisches Video irgendwo in Instagram oder irgendwo hingestellt hat. Das war der Grund. Und jetzt hat die Firma über 700 Millionen verloren. Ja? Wer jetzt also Anteilseigner in dieser Firma ist, erstmal Pech gehabt, ja. Die hat erstmal Minus gemacht, ja. Womöglich werden dadurch noch 700 Millionen, ist kein Pappenstiel, werden vielleicht noch Mitarbeiter entlassen, ja, und so weiter, ja. Und dann fährt diese Firma übrigens, ne, auch voll die Schiene des Genderismus mit, ja. Ich habe letztens eine Anzeige gesehen, habe sie Werbung gemacht für eine Damen, ja, ist Badeanzug, ne, Badeanzug, Sportbadeanzug für Damen, aber der, wo ihn angehabt hat, das war ein Mann. Adidas, ne? Also ich sage nur, die sind in allen diesen Bereichen, sind die, das war nur ein Beispiel, ja? Und das ist auch, kann auch alles nachvollzogen werden. Da gibt es die ganzen großen Firmen, fahren alle diese Schiene und sie verpflichten wiederum, und das sind jetzt wieder die Bindungen, ihre Mitarbeiter da auch mitzumachen. Ja, und es gut zu heißen und es zu bewerben und irgendwelche Gendersprache zu verwenden, ja, in innerbetrieblicher Kommunikation und irgendwelche Compliance-Richtlinien zu beachten, die Firma aufgestellt hat, nur weil es irgendeine andere, noch größere Firma von ihr verlangt. Ja, und alle diese Dinge. Und da wird wieder eine Schuld projiziert, weil wenn ich jetzt nicht diese Gendersprache spreche, dann bin ich ja schuldig. Ich bin ja schuldig daran, dass ich jetzt hier nicht mitmache. Und wenn ich das nicht mache, kann es ja sein, dass ich meinen Job verliere. Und dann vielleicht meine Existenz. Versteht ihr? Und das wird auch insbesondere über die Firmen jetzt weitergetragen. Immer mehr sogar über die Firmen, über die großen Unternehmen, wie über die Gesetze. Ja? Also es ist fürchterlich. Ja? Dann diese Umerziehungsprogramme, Genderismus, das ist ja, geht ja schon einher mit der Schuldzuweisung, die in einem Begriff praktisch sich da konzentriert, der heißt homophob. Ja, habt ihr schon mal gehört? Also wenn ich jetzt was gegen Genderismus sage oder gegen homosexuellen Beziehungen oder Ehe oder sage, das ist Sünde, weil es so in der Bibel steht, dann bin ich homophob. Phob kommt von Phobie. Phobie heißt Angst. Ja, also ich habe dann Angst vor Homosexuellen. Ich habe keine Angst vor Homosexuellen, ja, aber ich werde so bezeichnet dann als homophob. Das gleiche Wort wird verwendet bei Muslimen. Wie heißt es da? Islamophob. Ja? Und was weiß ich alles. Also es sind alles auch schon in der Sprache drin direkte Schuldzuweisungen. Wenn ich jemanden also islamophob bezeichne, heißt es, dieser Mensch hasst jetzt Muslime. Dabei stimmt es gar nicht. Ne? Vielleicht hat er... Ja, also es ist unglaublich, ja, wie dann auch in allen diesen Bereichen hier mit dieser Angst gespielt wird. Ja. Und das hat alles zur Folge, dass die Menschen sich immer weiter zurückziehen und dass sie einfach sich nicht mehr trauen, überhaupt noch irgendwas zu sagen oder zu publizieren oder dergleichen. Ja. Und das hat natürlich dann auch wieder Folge, dass diejenigen, die da ihr Ziel verfolgen, das schneller erreichen können durch Zustimmung. Ja. Denn wer nichts dagegen sagt, der stimmt nämlich zu. Versteht ihr? Und vorhin haben wir es gesehen. Zustimmung, Unterwerfung oder Zustimmung. Und wenn ich nichts sage, dann stimme ich zu. Eine schweigende Zustimmung. Auch wenn ich vielleicht anders denke. Aber Das ist alles etwas, ne, wo ich jetzt mal bei manchen Menschen, die da auch sensibel sind und so weiter, ich möchte die Menschen nicht verurteilen, weil sie werden ja bedrängt. Ihnen wird Angst gemacht. Ja. Es gibt natürlich auch welche dabei, die das ganz bewusst machen, aus Eigeninteresse. Die sagen, die machen alles mit, Hauptsache sie verdienen da Geld, sie haben einen Vorteil und so weiter. Diese Karrieristen und so. Aber ich denke, dass der Großteil der Menschen das eher macht, weil er Angst hat. Weil er sich unsicher fühlt und weil er sich keine Schwierigkeiten haben möchte. Ja? So, und das wird ausgenutzt auf brutalste Art und Weise von diesen ganzen Unternehmen. Dann haben wir hier auf dem Bild, ne, haben wir dann stehen unter Staaten, Unternehmen, auf die das praktisch jetzt projiziert wird, Unfreie und Bürger. Ne? Vorher habe ich nur Bürger drauf geschrieben, man kann auch sagen unfreie Bürger. Ja? Denn wenn ich dann in dieser Schuld stehe, ne, ich bin ein Antisemit, ich bin ein islamophober Mensch, ja? Ich bin ein homophober und ja, was auch immer, ja? Ich bin gegen Abtreibung, was wiederum ein Gesetz ist, ja? Auch da geht schon mal los, auch da wird man diffamiert, ja? Das sind alles Dinge, ja, wo den Menschen praktisch der Mund verboten wird, wo sie unterdrückt werden. Das ist schon Totalitarismus, das ist nichts anderes, ja? Natürlich sind wir hier noch frei und können durch die Schweiz fahren, Deutschland, können Urlaub machen, alles noch möglich. Noch ist es möglich. Ja? Wenn auch irgendjemand meint, das ist nicht mehr gewünscht, ja? Was ja auch schon zur Sprache kam, man soll nicht mehr reisen, man soll nicht mehr Auto fahren. Ja? Übrigens, Autofahrer haben wir das Gleiche. Ne? Ich fahre zum Beispiel jetzt einen Diesel, ne? Ich bin sowieso ein Paria dann sozusagen in dieser Welt, ne? Weil ich auch in dem Fall ja auch nochmal mich schuldig mache an der Umweltverschmutzung. Und das ist das nächste große Thema, diese CO2-Religion. Ja, wenn man das mal genau nachvollzieht, da sehen wir doch, dass das alles ja nur, sagen wir mal, herbeigefälscht ist durch Statistiken. Ja, da mache ich einen riesen Schlagzeilenhammer, wenn mal 3 Tage schönes Wetter ist. Ja, dann heißt es gleich, wir müssen einen Lockdown machen, einen Klima-Lockdown, weil wir jetzt über 25 Grad haben. Anstatt dass wir uns freuen, dass wir schönes Wetter haben, ja, müssen wir jetzt noch Angst haben, wenn die Sonne scheint. Ja, so weit geht es schon, ja, und es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Also, und dann sind aber wir selber, ne? Natürlich können wir, und das muss man auch dazu sagen, auch wir alle, wenn wir jetzt alle da rausgehen und machen Demonstrationen, wir können gar nichts machen, ja. Ja? Wir können nur uns persönlich, ja, wappnen und in unserem Umfeld die Menschen informieren und versuchen, dass sie da eine neutralere Sichtweise einnehmen, dass sie sich nicht Angst machen lassen, damit sie da einfach gewappnet werden. Wir müssen sie nur zum Herrn Jesus führen, ja? Weil wenn wir beim Herrn Jesus sind, dann haben wir nämlich all das, was wir brauchen, um dem widerstehen zu können. Da brauchen wir keine Angst haben. Ja? Sehen wir ja nachher noch. Also diese Klimareligion, ich habe es extra als Religion bezeichnet, weil es nimmt schon religiöse Züge an. Denkt an die ganzen Leute, die sich auf die Straße da setzen. Ja? Das sind komplett verblendete, ja, junge Leute, die auch komplett beratungsresistent sind, würde ich mal sagen. Ja? Die hören sich gar keine anderen Meinungen an. Ja? Und das kann nicht nur die paar Euro sein, die sie da kriegen. Ja? Weil so viel kriege ich die nicht, die kriege ich keine Millionen. Ja? Weil wenn einer vielleicht 5 Millionen kriegt, dass er sich da hinsetzt, würde er es vielleicht machen. Ja? Sagen, ja gut, setze mich einmal dahin, kriege 5 Millionen, das mache ich. Ja? Ja? Könnte ja sein, dass das die Motivation wäre. Aber diese Motivation kann es nicht sein, weil die kriege zwar ein paar Euros, aber niemals, ne, würde das dann so eine Aktion rechtfertigen. Ja? Oder sie sind halt komplett verblendet und können nicht mal rechnen. Also müssen sie ja doch zum gewissen Teil ideologisch verblendet sein, ja, und stecken da natürlich auch ihr Umfeld entsprechend an. Ja? Und da sind unsere Kinder bedroht. Ja? In den Schulen, durch die Lehrer, die ganze Lehrerschaft. Ja? Es sind alles Linksideologen. Viele. Entschuldigung, ich muss immer aufpassen, was ich sage. Wenn ich sage alles, stimmt ja auch nicht. Aber viele. Ja? Da wird also praktisch schon dann die Gendersprache in den Schulbüchern und so weiter. Es wird massiv daran gearbeitet. Und es verursacht alles Schuld. Versetzt euch in die Lage eines Kindes, das vielleicht zu Hause christlich erzogen wird. Jetzt kommt es dahin. Jetzt sagt das Kind, ja, das glaube ich nicht, was da steht, ne? Oder ich nehme das nicht an, ja? Oder ich will da nicht mitmachen, ja? Bei 6 Spielen, ja, in der Schule, die da schon propagiert werden und durchgeführt werden, oder Besuche von irgendwelchen Transmenschen, ja, die da sich da produzieren dürfen vor kleinen Erst-, Zweit- oder Drittklässlern. Ja, ich meine, das ist unglaublich sowas, ja, dass dann Eltern sowas mitmachen. So, und wenn sie es nicht mitmachen, oder es gibt auch welche, die sagen, nein, machen wir nicht, dann ist ihr Kind auf einmal der Außenseiter in der Schule. Ja, das Kind will aber nicht der Außenseiter sein, das ist doch klar. Das Kind will keine Angst haben vor den anderen Schülern, das will nicht der Böse sein. Ja? Also macht es dann lieber mit. Ja? Und so wird es praktisch alles gezüchtet, das Ganze hier. Ja, wir sehen unter dem unfreien Bürger, ne, ein Bild, ne, von den Jüngern und dem Herrn Jesus, weil es kommt ja nochmal eine weitere Dimension, das heißt, diejenigen, die wir, ja, also die wir sind, ja, nämlich die Jünger vom Herrn Jesus, wir kriegen ja nochmal jetzt auch von den Bürgern, die jetzt in da diesen Ideologien, dieser Täuschung auferlegt sind, die werden dann letztendlich nachher auch noch diejenigen sein, die uns noch verpfeifen, ja, die uns persönlich angehen. Das haben wir auch schon gesehen, ne, diese Diffamierungskultur. Nee, es war nicht Diffamierungskultur. Wie nennt man es, wenn man Denunzianten, ja, genau. Diese Denunzianten. Es wurde offiziell in den Nachrichten in Deutschland zumindest aufgerufen zu einem Denunzianismus. Also das heißt, sei ein Denunziant. Ja, zeige deinen Nachbarn an, wenn der die Maske nicht aufhat, ja, wenn der durch seinen Hof läuft ohne Maske, das darf der nicht, ja, der ist schuld. Und dann gab es auch Leute, die haben das dann gemacht, ja. Also die sind auch dieser Täuschung erlegen. Das muss man sich alles mal vorstellen, ja, wie schnell dann Gesellschaften gespalten wurden. Und jetzt muss man nur eines begreifen, und das ist ja meine Botschaft. Ich meine, das ist ja nichts Neues, was ich euch jetzt sage. Aber die Botschaft ist doch, dass jetzt hier, dass wir da und dass wir dann nicht mitmachen, dass die führenden Personen auf der Welt, die in Regierungen sitzen oder in hohen Behörden sitzen oder auch die gesamten Medien, ne, alle diese, würde ich mal sagen, hier Propaganda-Ideologie der neuen Weltordnung vertreten. Und zwar aus Gründen, weil sie bezahlt werden dafür, weil sie selber Angst haben und so weiter. Das müssen wir wissen und wir dürfen nicht jetzt den Fehler machen und auf irgendwelche Politiker hören, die uns versprechen, dass da alles wieder ändern wird. Da wird gar nichts geändert. Ja? Das ist vergeudete Zeit, ja? Sondern wir müssen Menschen über Jesus informieren. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Und dann helfen wir, und für jeden, der gerettet werden kann, ja? Ja, freut sich der Himmel, ja, das kann man gar nicht aufwiegen in irgendwelchen materiellen Dingen, ja, das ist doch wunderbar, das ist unser Auftrag, das soll man machen. Da unten steht noch Bibelkritik, Lehrgebäude, Kirchen, Gemeinden, Dachverbände, Hauskreise. Das habe ich deshalb hingeschrieben, weil ich das auch schon vor Jahren, übrigens schon lang vor Corona, erlebt habe. In Bad Teinach zum Beispiel kamen Besucher zu mir, dann habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt hier, aber wir dürften eigentlich gar nicht hier sein, weil unsere Gemeinde hat es verboten, dass wir da hingehen. Ne? Andere haben wieder den Hauskreis verloren, weil sie eine Endzeitkonferenz besucht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das sind Geschwister. Ja? Die wollten halt sich nur mal informieren. Und deswegen steht es da. Ne? Und dann gibt es natürlich aber auch hier, Bibelkritik ist natürlich auch ganz vorne, ne? wenn ich jetzt diese ganze Bibelkritik als solche nehme, wir haben ja auch da Bücher vom Lothar oder auch vom Bruder Rudolf, die sich da intensiv mit beschäftigt haben, wo Menschen einfach durch falsche Übersetzungen oder durch falsche Dinge irgendwo auch fehlgeleitet werden. Ja? Lehrgebäude, ja, also damit meine ich natürlich jetzt zum Beispiel, jetzt nimmt mal die Zeugen Jehovas ganz extrem, ne? die Adventisten, ja? Aber auch in den evangelikalen Bereichen gibt es viele Spezialrichtungen, ja? Wo die Menschen einfach auf den falschen Weg kommen. Ja, und dann Gefahr laufen, vielleicht sogar hier diesem Staat hinterherzulaufen oder dieser staatlichen Ideologie. Dann kommt noch die Islamisierung, die Überfremdung dazu. Also ihr seht, es sind alles Dinge, die Schuld Gefühle auch produzieren. Denk nur an die ganzen Flüchtlinge. Ja? Natürlich nehmen wir die Flüchtlinge auf, natürlich helfen wir den Menschen. Ja? Aber es wird dann schon mit dieser Schuldkeule schon wieder gekommen und sagen, wenn ihr das nicht macht, denn wir müssen es machen, weil der böse Russe irgendwas gemacht hat oder der böse Nordkoreaner und so weiter. Ne? Da gibt es irgendwo so einen Sündenbock, der wird dann hergenommen und wer jetzt nur annähernd ne, vielleicht dem seine Meinung hat, der ist selber schon mal durch. Also so funktioniert das. Ja? Und das dürfen wir einfach nicht zulassen bei uns, weil da sind wir, das brauchen wir auch gar nicht, weil wir da einen Herrn haben, der uns dabei hilft. Ja? Jetzt komme ich da noch, und das will ich diesmal nicht zu kurz kommen lassen, auch was die Bibel jetzt dazu sagt. Es gäbe noch viel zu sagen mit dem CO2. Jeden Tag kommt da irgendwas Neues raus. Ja. Lasst euch nicht Schuldbewusstsein, sagen wir mal, injizieren in euren Kopf, ja, von Dingen, für die man gar nichts kann. Ja. Und wo ich weiß, dass dahinter was ganz anderes steht. In Sprüche 14,9 heißt es, die Toren treiben Gespötz mit ihrer Schuld, unter den Redlichen aber ist Wohlgefallen. Ja, die nehmen sich da gar nicht ernst. Ja? Die Toren treiben Gespött mit ihrer Schuld. Das ist das, was da jetzt passiert, auch in dieser ganzen Gender-Ideologie. Ja? Sie machen sich da noch lustig drüber. Ja? Viele Menschen sehen das eher als, ach ja, ist ein bisschen lustig und so weiter. Es ist nicht lustig. Es ist überhaupt nicht lustig. Ja? Unter den Redlichen aber ist Gottes Wohlgefallen. Ja? Also das heißt, wir müssen uns wieder auf die ursprüngliche Beziehung konzentrieren zu unserem Gott. In Sprüche 16, Vers 6 heißt es, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Da wird Schuld gesühnt, durch Gnade und Wahrheit, durch den Herrn Jesus. Und das ist das, was wir Christen haben. Wir haben auch eine Schuld vor unserem Gott aber. Wir haben eine Schuld vor unserem Gott. Und diese Schuld, diese gewaltige Schuld, die uns in die Verdammnis führt, ja, wenn wir nichts dagegen tun, die hat der Herr Jesus uns erlassen. Er hat sie gesühnt durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Da gibt es keine einzige Schuld in der Welt, die gesühnt werden kann, sondern diese Schulden werden immer mehr, immer mehr und ich sterbe irgendwann in meiner Schuld. Aber als Christ, der sich auf den Herrn Jesus beruft, der ihm nachfolgt, treu nachfolgt, der sein Jünger ist, da habe ich diese Sündenvergebung. Wenn ich es wirklich von Herzen mich an den Herrn Jesus wende. Wir wissen das. Und das ist die frohe Botschaft für diese Welt. Dass wir uns nicht in der Schuld dieser Welt verlieren, sondern dass wir ja, uns zum Herrn Jesus wenden, der uns unsere Schuld nimmt. Und dann sind wir frei. Dann sind wir frei. Und darum geht es. Dass wir frei sind und keine Angst mehr haben müssen, ja, vor Teufel, Tod und Krankheit, sage ich jetzt mal. Da brauchen wir keine Angst haben. Ja? Es gibt vielleicht Dinge, die unangenehm sind, gerade wenn ich jetzt Krankheit betrachte. Ja? Vor dem Tod hat man keine Angst, vor Krankheit kann man schon Respekt haben. Ja? Wenn jetzt eine Krankheit mich ereilt, wo ich vielleicht jahrelang unter Schmerzen ja, dahin sieche vielleicht. Ja? Wenn das Gottes Wille ist, dann ist es so. Ja? Das können wir auch annehmen, ja. Und von unserem Herrn und durch unseren Glauben. Ja? Aber der Tod als solches, das ist nichts Schlimmes für uns. Das darf nie was Schlimmes sein. Todesangst braucht ein Christ nicht zu haben. Weil unser Leben liegt in der Hand Gottes. Er bestimmt die letzte Sekunde unseres Lebens. Er ist es. Und nicht irgendeiner und nicht irgendeine Krankheit. Sondern wenn er sagt ja, dann können wir gehen. Und wenn wir dann zum Herrn Jesus kommen, ist alles gut. Ja. Im Psalm 25 sagt David, um deines Namens willen, oh Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Also das heißt, hier brauche ich mich nicht mit meiner Schuld im Keller zu verstecken und den Kopf einzuziehen und hoffentlich passiert mir nichts, sondern ich kann zum Herrn gehen. Und die Vergebung ist dort, wo er ist. Ne? Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Denn da haben wir ja, unseren Geist, unsere Seele gerettet. Unsere Seele wird niemals... Ja, unter die Knechtschaft eines Bankers kommen, ja, der die ganze Welt übernehmen will. Warum denn? Das sagt er, weil er es weiß, dass es so ist. Ja? Für alle, die den Herrn Jesus nicht haben. Deswegen fürchten sie den Herrn Jesus, deswegen fürchten sie die Christen. Und deswegen stehen auch wir in diesem Bild ganz unten, weil wir werden als Christen, Nachfolger Jesu, den vollen Hass dieser Welt irgendwann zu spüren bekommen. Das ist ja jetzt schon in vielen Teilen der Welt der Fall. Oder im Psalm 32,5, da heißt es auch von David, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Ja, das ist wunderbar. Ja? Dann sind wir frei. Und wenn wir eine Sünde begehen, ja, dann dürfen wir immer zum Herrn Jesus kommen, Johannes 1, Vers 9. Ja? Da ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, wenn wir kommen. Ja? Und das ist diese Beziehung, die wir aufrechterhalten müssen. Und da kann außenrum einer, was weiß ich, mit welcher Phobie kommen. Das spielt dann keine Rolle. Das muss uns dann abhärten. Ja? Da müssen wir halt drüber stehen. Das ist jetzt die Botschaft. Der Jesus sagt es übrigens auch in Matthäus 18,27, kann ich jetzt nicht ganz durchgehen, ja, dieses Gleichnis mit dem Knecht, ne, wo er dem einen Knecht die große Schuld vergibt. Ja? Und dann kommt er und will seinen Mitknechten die kleine Schuld wegnehmen oder besteht darauf, dass er sie zurückzahlt. Aber der Herr erbarmte sich über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Und das soll auch Dankbarkeit für uns in uns erzeugen, ja? Dass wenn uns die Schuld erlassen ist, dass wir dem Herrn gegenüber dankbar sind. Und jetzt schauen wir uns noch zwei, drei Bibelverse an, wo wir aus der Schrift, es gibt ganz viele, ja? Wo wir aus der Schrift erkennen können, was der Herr Jesus macht und was diese Welt da dagegen macht. Ja? Der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt sagt er, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Unsere Seele ist also nicht mehr versklavt unter irgendein System, unter irgendeine Ideologie, sondern wenn wir beim Herrn Jesus sind, dann werden wir Ruhe finden für unsere Seele. Und auch wenn die Welt um uns herum tobt und einzustürzen droht, denkt nur an das Beispiel mit dem Boot, ja, als die Jünger im Boot waren und der Herr Jesus hat geschlafen daneben dran. Aber er war da, ja, und er hat dann auch diese Jünger in dieser Begebenheit natürlich beruhigt und gerettet und sie hatten auch Ruhe gefunden für ihre Seelen. Dietrich Bonhoeffer, der Theologe, ja, der ja im Dritten Reich jetzt getötet wurde, der hat gesagt, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ja? Und da hat er recht, ja. Wir dürfen also auch positiv nach vorne schauen, ja, und sagen, auch wenn wir einen Fehler machen, ja, und wir dann brauchen wir keine Angst haben, sondern der Herr Jesus, er wird uns den Fehler vergeben, ja. Natürlich sind wir bemüht, keine Fehler zu machen, aber wir sind nicht perfekt. Und das wissen wir und das weiß auch Gott, ja. Deswegen hat er uns ja diese Verheißungen gegeben, weil er das weiß. In Markus, jetzt da passend dazu, sagt dann Petrus zu dem Herrn Jesus in Markus 10, Vers 28 und 30, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, haben alles gemacht. Ja? Jesus antwortete ihm und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlassen hat, der nicht hundertfältig empfinge, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Also das sind eine doppelte Verheißung für dieses Leben und für das ewige Leben. Und für dieses Leben, da empfangen wir Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter und Kinder. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle auf einmal Häuser empfangen und alle Immobilienmogule werden, ja. Sondern da ist eher gemeint die Häuser, ja, in denen wir uns versammeln, die Häuser, in denen wir Gemeinschaft haben können. Ja, diese Häuser empfangen wir. Und wenn Gott will, dann gibt er auch materielle Dinge an die Menschen. Ja. Wichtig ist nur, wie wir damit umgehen. Mark Twain hat gesagt, ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten von ihnen sind aber niemals eingetreten. Ja. Ich meine, das kennen wir wahrscheinlich irgendwoher. Ne? Haben wir nicht auch schon viele Sorgen gehabt? Ne? Immer über das haben wir uns besorgt und schaffe ich das und was ist morgen und hoffentlich regnet es nicht und hoffentlich habe ich keinen Unfall und was machen meine Kinder? Und was auch immer, ja, wir haben immer irgendwelche Sorgen. Aber der Jesus sagt, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das ist ein sehr hilfreicher Verheißung. Die hat mir schon viel geholfen, wenn man dann immer denkt, oh, was wird denn sein morgen, übermorgen, in zwei Wochen, ist das und das und die Termine. Und dann kann man einfach mal zurück und sagen, jetzt haben wir es mal heute. Jetzt gucken wir mal, dass wir heute unser Tagwerk gemacht kriegen und dann sehen wir morgen weiter. Und das hat mir schon viel geholfen. Ja? Dann habe ich das, war das weg, ne? Und habe mir um das kümmern müssen können, was ich gemacht habe. Und der Herr Jesus, hier nochmal der letzte Bibelvers, nun aber ist er einmal gegen das Ende der Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung der Sünden, Schuld, habe ich hinzugefügt, zur Aufhebung der Sünden durch das Opfer seiner selbst. Er hat sich für uns geopfert. Und diese Sühnung, die hat ein ungläubiger Mensch nicht, der trägt immer seine Schulden mit sich herum und die werden immer mehr jeden Tag. Und das ist die Botschaft, die wir ihm geben können. Ja? Wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann hast du das los. Dann bist du nicht mehr gebückt durch deine vielen Sorgen, ja, die dich niederdrücken und die vielen Bedrängnisse, sondern du bist frei, auch wenn du vielleicht kein Geld hast oder vielleicht hast du eine Krankheit. Du bist trotzdem frei. Das ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. Ja, und für alle diese Dinge, ne, die jetzt noch drumherum sind, über die ich jetzt nicht habe reden können, reden wir dann am Samstagabend. Da kommt noch ein bisschen, Ergänzung, auch unter anderem zu dieser Sache. Ein Wort noch zum Abschluss von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Wir wissen es nicht, was kommt. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Ja, ich möchte noch beten mit uns zum Abschluss und wenn es möglich ist, aufzustehen. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir loben und preisen dich dafür, Herr. Vor allem, dass du uns den Herrn Jesus gegeben hast. Der Herr Jesus, der ja, auf dem Kreuz auf Golgatha ja, gestorben ist, Herr, für unsere Schuld und für unsere Schulden hat er gesühnt. Herr, ich danke dir, dass du auch mich persönlich da herausgezogen hast und jeder Einzelne, ja, der jetzt hier auch da ist und den Bund mit dem Herrn Jesus gemacht hat, dass wir ja, uns von dieser Welt, ja, dass wir nicht mehr Anteil haben an dieser Welt, sondern Anteil haben an deiner wunderbaren Welt, an deinem Reich, Herr. Und auch wenn wir hier noch leben, Herr, gib uns Kraft, Herr, gib uns Freude, ja, gib uns Dankbarkeit für all das, was uns stärkt, Herr, und gib uns auch den Freimut, Herr, dein Evangelium hinauszutragen in die Welt, damit noch viele Menschen gerettet werden können, Herr. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Amen.